Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, Futsal-Enthusiasten und Futsal-Taktiker an den Futsal-Endgeräten da draußen. Schön, dass ihr heute wieder bei unserem Podcast reinhört. Hier am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimer. Und auf der anderen Seite sitzt einmal unser Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hi Sebastian erstmal.
Hallo zusammen und hallo Daniel.
Ja. Und jetzt darfst du wie in einer Vorstellungskette einfach unseren...
Machen wir stille Post?
Ja, wir machen stille Post und du kündigst. Wir sind heute zu dritt.
Wir sind zu dritt. Wir machen heute ein Feature. Wir haben einen weiteren Fachmann dabei heute, der uns heute behilflich ist, die Futsalwelt zu reflektieren. Und zwar ja unseren... Ich mach mal was Chauvinistisches. Ich sag der Futsal-Womanizer. Nein, nicht so gemeint. Fabian Nehm. Fabian Nehm ist heute dabei. Hallo Fabian, grüß
dich. Hallo ihr beiden, hallo.
Oh Gott, das war echt schlecht mit dem Futsal-Womanizer.
Ja, den Namen, den lassen wir raus, bitte.
Aber nein, wir müssen so Wörter, also wir nehmen nochmal diese Wörter, diese Buzzwörter, ne? Womanizer, zack, und schon haben wir Aufmerksamkeit. So läuft das, ne? Aufmerksamkeitsökonomie.
Die Stasi... lässt unseren Podcast durch den Äther nochmal durchlaufen. Ne?
Nee, pass mal auf. Wir haben ja vielleicht durch Fabian heute viel mehr Mädels, die zuhören. Kann ja sein. Ne? Also, und dann krieg ich jetzt meinen Lack ab, weil ich Womanizer gesagt habe. Dann bin ich hier der Chauvinist und was auch immer. Dabei, Fabian wird es bestätigen, bin ich ein wirklicher Freund des Frauenfußballs oder Damenfußballs. Fabian, bitte rette meine
Ehre. Das stimmt. Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin trotzdem auf die Kommentare gespannt.
Ja. Fabian, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen und die auch nicht die Folge 95 unseres Podcasts gehört haben, in welchem du schon über den Futsal-Frauenstützpunkt in Westfalen berichtet hast. Stell dich doch mal kurz vor, wie alt, woher kommst du, was für Futsal, wie war deine Futsal-Karriere bisher und was machst du jetzt im Futsal?
Genau, also ich mach's einmal ganz kurz, 32, inzwischen wieder in Dortmund, aber die letzten, ich glaube, 11 oder 12 Jahre in Münster gelebt. Genau, und da beim UFC tätig, genau, immer noch tätig, betreue da die Damenmannschaft als Trainer und genau, in dem Podcast haben wir auch schon gesprochen, ich mache auch den Frauen-Futsal-Stützpunkt in Westfalen und jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gegründet die Studierenden-Nationalmannschaft der Frauen vom ADH. Genau, da geht es dieses Jahr zum ersten Mal auf die Studierendenweltmeisterschaft. Die darf ich auch begleiten als Trainer. Genau, da sind wir gerade in der Vorbereitung. Das ist super, super spannend.
Ja, genau. Stark in Braga. Ist das richtige Event?
Genau, in Braga von der FISO organisiert, das ist der Dachverband. Da geht es im Juli los.
Ja. Also, hast du ein paar Rahmendaten zu diesem Turnier?
Ja, jetzt lass mich mal kurz grübeln. Also vom 15. bis zum 25. 10 Tage ist da die Studierendenweltmeisterschaft. Wie viele Teams genau kommen, haben wir noch keinen Überblick. Aber man kann da eigentlich sagen, die Spanierinnen sind immer da, Portugiesinnen, Brasilianerinnen, also da ist wirklich auch vom Niveau her echt viel geboten und die kommen da auch wirklich mit ihren Profimannschaften da an. Also das ist wirklich, wirklich ganz tolles Niveau, genau.
Ja. Siehst du mal, Daniel, Jetzt haben wir hier den absolut nicht. Ich hab's gesagt, der Futsal-Womanizer. Der womanized den Futsal hier, der weiß alles zum Frauenfutsal, international auch. Und deswegen passt das ganz gut. Also, womanizing heißt ja Frauenheld, aber du bist ja irgendwie der Nein, Held ist vielleicht.
Jetzt verrennst du dich wieder, aber, Sebastian. Was ist heute los?
Ja, aber ich mag das auch. Ich mag das auch. Ja, aber ich mag es, über Begriffe nachzudenken. Und Womanizing jetzt mal nicht so, wie wir ihn kennengelernt haben, den Begriff, sondern auf dem Futsal. Dem Futsal Womanizen. Ich glaube, das passt. Das passt. Also, wobei, Fabian, wir würden uns auch bestimmt dann freuen. Ey, Daniel, wäre es nicht cool, wenn wir hier demnächst auch nochmal eine Dame einladen? Also, vielleicht kann Fabian uns da weiterleiten. Wäre bestimmt.
Ne? Wir haben ja das Sommerloch. Schon. Wir haben ja unser Sommerloch, was sich etwas negativ anhört, aber damit gemeint ist ja einfach nur das Bundesliga-Loch bzw. die Bundesliga-Pause. Und damit haben wir natürlich wie heute auch Zeit für Gäste. Ja. Und Gästinnen. Gibt es Gästinnen, ja, das Wort? Ah, nee, ne?
Ja. Nee, ich leite euch da gerne mal einen Namen weiter. Also das wäre doch klasse. Ich meine, wenn jetzt mal ein bisschen Zeit da ist, mal die Damen in den Fokus zu rücken, das wäre doch toll. Ja.
Genau, dann haben wir es wieder gewomanized. Super.
Ich habe ja auch die Nominierungsliste für die WM, die du, Fabian, dann auch mit nominiert hast, nehme ich jetzt mal an. Also für alle, die die Liste jetzt nicht vorliegen haben, wir haben jetzt also schön durchgemischt, muss man sagen. Wir haben einmal von Fortuna Düsseldorf eine Spielerin dabei. Wir haben von den Panthers Köln 1, 2, 3, 4 Spielerinnen dabei. DJK Mecklenbeck. Dann North Carolina. Oh, da kannst du gleich nochmal was dazu erzählen. Und der Rest ist natürlich vom UFC Münster, einfach auch, weil es über Jahre hinweg die stärkste Mannschaft war. Also keine Überraschung dahingehend. Aber ihr habt schön durchgemischt. Der Frauenfutsal wächst und mischt sich durch. Das finde ich super. Kannst du vielleicht was zu dem Fall sagen aus North Carolina und auch DJK Mecklenbeck, wie das zustande kommt?
Ja, also erstmal, wir haben natürlich, wir mussten auch wir nach Corona irgendwie neu anfangen und haben dann natürlich auch überlegt, wie gehen wir sowas an und haben uns auch dafür entschieden, natürlich irgendwie möglichst wirklich Futsal-Spielerinnen zu nehmen. Also das heißt, es gibt da in Deutschland nur die Frauen-Futsal-Liga West. Und deswegen finde ich das auch nur richtig, irgendwie da natürlich erstmal zu schauen nach Spielerinnen. Und da auch irgendwie zu probieren, möglichst aus den Vereinen irgendwie da Spielerinnen mitzunehmen. Also so, dass wir da vielleicht auch ein bisschen Aufbauarbeit betreiben können. Mhm. North Carolina, wie ist das zustande gekommen? Im Prinzip auf einen Tipp von einer Spielerin, die mit der Sophie Tripol zusammengespielt hat in den U-Nationalmannschaften Fußball. Und die war jetzt für ein Auslandssemester oder für zwei Auslandssemester in North Carolina. Und die haben wir dann dazugeholt. Das war super. Die war sofort Feuer und Flamme, also einfach beim Sichtungslehrgang. Und hat dann auch da, also die spielt in North Carolina Fußball in der College League. Und die hat sich da dann vor Ort, als sie wieder da war, direkt einen Futsal gekauft. Und hat dann da mit ihrer Mannschaft eine Kicktruppe gegründet. Also auch irgendwie eine coole Story. Jetzt hat North Carolina auch eine kleine Futsalmannschaft. Was ganz schön.
Davor hatte North Carolina Michael Jordan.
Das ist auch nicht schlecht.
Seine Basketballkarriere, wenn man so will, gestartet. Auch krass. Ich habe aber noch eine Frage, Fabian, weil du gerade da bist. Und die Frage wurde mir noch nicht beantwortet. Vor zwei oder drei Podcast habe ich mal die Frage nach Frieda Kemper gestellt. Ist das jemand, der mit Wendelin oder die mit Wendelin Kemper verwandt ist oder verheiratet? Frieda Kemper?
Nein.
Ach, Mist. Ja. Ich dachte, wenn der hätte noch irgendwie seine Finger im Spiel. Ja. Schade.
Aber nichts damit zu tun. Ja, genau. Okay.
Ja. Oh, Mist. Nee. Ich dachte, jetzt haben wir noch eine schöne Story dabei.
Nee, da muss ich dich enttäuschen.
Aber das Turnieren in Braga ist ja auch eine schöne Story. Ich habe auch gerade noch gesehen, ich habe nämlich die Vereine vorgelesen und hier geht es vor allem um die Hochschulen. Da ist noch mehr Mix dabei. da dann doch einige Spieler, zum Beispiel der Spielerinnen des UFC Münster, doch an anderen Universitäten studieren. KIT ist einmal dabei, Maastricht University, Carson Newman University, viel auch die WWU in Münster und Sporthochschule Köln, Uni zu Köln. Also sehr gut durchgemischt. Schön.
Ja.
Schön.
Dann,
freut mich.
Ja, dann würde ich überleiten, du kennst unseren News-Teil, Fabian. Also häng dich rein, wenn du was zu sagen hast und diskutiere mit und lass einfach deinen Futsal-Ideen hier, wie wir auch, Woche für Woche freien Lauf. Und den ersten Punkt, da bin ich auch mal auf deinen Input gespannt, ist der Wechsel von unserem großen Star, dem Futsal-Star Ricardinho nach Indonesien zum erst im 2021 gegründeten Club Penica United. Und er hat dort erstmal einen 3-Monats-Vertrag. Und heute kam der zweite Teil der Story wahrscheinlich. Sein alter Club Access Paris erhält keine Lizenz für die erste Liga in Frankreich. Wir erinnern uns, letztes Jahr Champions League Platz 4 oder unter den Top 4 plus wirklich dominierend Erster in der zweiten Liga und darf jetzt nicht aufsteigen, was ja eventuell auch mit diesem Ricardinho-Wechsel zusammenhängt. Wie steht ihr beiden dazu, zu dem, was Ricardinho jetzt macht, wo er hingeht und was lernen wir so aus Access Paris? Was machen wir mit diesem Fall?
Ja, Fabian, bitte. Du da, ich lasse dir den Vortritt.
Oh, jetzt muss ich alles, okay. ja, also so die ganz genauen Details habe ich jetzt auch gerade erst mal gehört. Ist schwierig. Auf der einen Seite finde ich es ganz cool, wenn man, ich sag mal so, einen Namen hat wie Ricardinho und sagt irgendwie, ich probiere ein bisschen Aufbauarbeit zu leisten, vielleicht ein bisschen was zu promoten und da durchzugehen. Auf der anderen Seite finde ich, sollte ein Verein, selbst wenn man sagt, man holt sich jemanden dazu, um mal was zu promoten, auch vielleicht nur für kurze Zeit, dass da trotzdem nachhaltig gearbeitet werden sollte. Und das scheint ja irgendwie durch die Nichtvergabe der Lizenz irgendwas im Hintergrund mit fehlenden Strukturen zusammenhängen. Und da finde ich, das sollte sich schon irgendwie die Waage halten. Wenn das passt, wenn der Verein nachhaltig ist, finde ich es absolut legitim und auch schön, sag ich mal, solche Stars auch mal dazu zu holen, wenn es auch nur für kurze Zeit ist.
Ich habe da noch ein paar andere Gedanken. Ich glaube ja, dass dieses Verfahren und das Verfahren zur Liga in Frankreich deutlich strenger ist als in Deutschland. Ich würde mal behaupten, wir haben ja letztes Jahr, ich weiß noch, Daniel, haben wir über diese ganzen, tatsächlich auch über die Paragraphen da so ein bisschen gesprochen, was die da alles machen müssen, dass da eine extra Stelle ist, für die das kontrolliert und so weiter. Und da haben wir schon die These rausgehauen, die Hälfte unserer deutschen Bundesligisten könnte in Frankreich nicht starten. Aber geil ist, ich bin überzeugt davon, Access Paris könnte in Deutschland starten. So, davon bin ich überzeugt. Einerseits.
Wie kommen Sie da drauf?
Hier Gemeinnützigkeit und so weiter. Also das, ganz ehrlich, wenn die Niedrigschwelligkeit in die Bundesliga zu kommen, die haben wir schon häufiger mal reflektiert. Von daher Access Paris, vielleicht will sich da vielleicht der Verein noch ummelden oder so. Das geht ja auch. Das einerseits. Dadurch wird aber auch klar, warum Ricardinho den Verein verlässt. Ne? Ein weiteres Jahr ohne erste Liga und Champions League ist wahrscheinlich ein sportlicher Grund. Aber ich finde interessant, dass er nur für 3 Monate bei Penica United in, wo war das jetzt nochmal, Indonesien, ne? Genau, unterschrieben hat. Ich habe ja, also ich möchte mal ein Gerücht streuen oder vielleicht auch einfach einen Wunsch. Warum nicht danach in die Bundesliga? Dann startet ja die Bundesliga nach 3 Monaten. Vielleicht, ne? Und Access Paris und Stuttgart, die sind ja auch verbündelt. Aksentjevic hat in Paris gespielt. Vielleicht ruft AK47 mal bei Ricardinho an und spricht mal mit seinem Clubchef Und vielleicht machen die auch noch mal ja, ein bisschen Knete locker und können ihn nach Deutschland ziehen, weil in 3 Monaten, wenn der DFB dann vielleicht mit der internationalen Wechselfrist das ist ja auch alles ein bisschen verlängert, da geht ja, glaube ich, noch bis in den August, glaube ich. Also von daher wäre das doch eine Idee, oder? Ricardinho in der Bundesliga? Wie findet ihr das?
Ja, das wäre sensationell. Dann würde ich der DNCG, wie sie heißt in Frankreich, die Lizenzprüfstelle, da nochmal ein extra Glückwunsch, Dankeschreiben schicken, dass sie die Lizenz verweigert hat. Denn die ist übrigens seit 1984 schon aktiv und prüft auch die erste Fußballliga. Und deswegen auch sehr harte Prüfung anscheinend. Ja, das wäre ein schönes Geschenk für uns, wenn es soweit kommt. Und wahrscheinlich sind diese 3 Monate der Hinweis darauf, dass Ricardinho die Sommerferien mitnimmt. Und dann, wie du schon sagst, startet ja in ganz Europa, starten die Futsal-Ligen. Und dass er dann wieder zurückkommt und sich einer europäischen Liga eventuell anschließt. Aber für Deutschland wäre natürlich auch nicht verkehrt.
Jo. Ich hätte nichts dagegen.
ich glaube, ich würde mir ein Spiel angucken von ihm, wenn er irgendwo in Deutschland spielen würde. Ja. Daniel, ich hatte noch eine schmerzhafte News. Und zwar, eine Legende hat ihr Karriereende jetzt angekündigt. Futsal-Torwart BB. BB says goodbye. Portugiesischer Weltmeister-Keeper beendet seine Karriere als aktiver Spieler. Was auch immer wieder ein schöner Ausdruck ist, weil ich gehe davon aus, er geht jetzt in eine andere Rolle im Futsal. Das finde ich mal ganz gut, dass das mitschwingt. Ich glaube, wir werden ihn wiedersehen. Vielleicht mal als Futsal-Torwart-Trainer oder sowas. Ist ja prädestiniert dafür. Ja, aber du als Torwart, da hat dir doch das Herz geblutet, oder?
Total. Ich fand BB wirklich einen starken Torhüter. Die Portugiesen haben generell durch die Bank in den letzten Jahren gute Torhüter. Und jetzt auch wieder, auch immer in den Endjahren. Also alle Torhüter waren so in den 30ern Top-Level. Und ist ja auch aktuell mit João auch wieder so. Nee, João,
Sebastian? André Santos.
André Santos, genau.
Sosa, genau.
Sosa, oh Gott,
Santos. Sosa, das haben wir alles durch.
Jetzt haben wir alles durch. Wie komme ich auf Santos?
Ist ja auch schon älter. Und ja, war ein guter Keeper. Fabian, hast du noch was? Hast du noch persönliche Erinnerungen, Erfahrungen mit BB?
Nee, da muss ich passen. Ich weiß nur, André Sosa, da habe ich mich letztens noch mit jemandem aus Münster unterhalten. Gegen den wurde auch schon mal bei einer WOC gespielt. Ist wohl ein ganz, ganz netter Kerl. Super, der hat den Spitznamen dann von der deutschen Mannschaft Mogli bekommen. Und genau, da sind wohl, ich glaube, 1-2 Abende an der Poolbar irgendwo verbracht worden. Aber das nur so eine kleine Anekdote am Rande.
Mogi. Das wäre also vor 2-3 Jahren war das noch nicht so gefährlich, den Begriff zu nutzen in der Gesellschaft. Mogi, da bist du schon wieder fast in der. Ne? Ja. Ja, aber darüber, wir machen hier manchmal so eine kleine gesellschaftskritische Reflexion, deswegen passt das. Also von daher, Mogi passt. Wir sollten uns auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ja, Daniel, was hast du noch für News?
Ich habe noch einige weitere internationale News. Einmal die LNFS England ist nun auch beendet und im Finale bezwang East Riding Futsal Club mit 2-1 die Reading Royals. Und ich kannte beide Clubs nicht wirklich aus dem englischen Futsal. Einige Teams, von denen habe ich schon ab und zu davor schon in Jahren immer mal wieder was gehört. Aber diese beiden Clubs waren mir kein Begriff. Hat von euch jemand was von diesen beiden Clubs? Oder hat die auf dem Zettel? Denn wir müssen daran erinnern, die Liga hat sich geteilt in die Liga des englischen Fußballverbandes und in die Liga der LNFS in England. Und somit wurden auch einige Clubs eben deutlich gepusht, die im alten englischen Fußballverbandsystem eher niederklassig waren, sind nun eben in diese LNFS-Liga aufgestiegen, direkt sozusagen die Fastlane. hat da von euch jemand noch weiter aufgepasst in England?
Fabian, passt du auf?
Nee, muss ich gestehen, da war ich ein bisschen raus. Also ich habe es auch gelesen, aber ganz genau kannte ich es jetzt nicht. Ich kannte auch die Frauenmannschaft nicht da. Also da haben in der Vergangenheit häufiger mal auch gegen Frauenmannschaften da aus England gespielt, aber die scheinen da auch irgendwie im Zuge dessen sich irgendwie verändert zu haben. Ja.
Wobei bei Reading sagte mir was, oder Reading, Reading, also Reading für den
Ja, aber
Deutsch-Englischen.
das ist nicht der andere Reading Club.
Ist nicht der, genau,
Nee,
ist,
da gibt's noch,
aber
es
der
gibt einen
Ort, ne?
zweiten.
Der Ort ist es
Ja,
aber.
Reading hat ja auch,
Vielleicht
ist ja auch eine
sind.
Sportuniversität. Von daher ist die Lage wie Köln gut prädestiniert.
Oder
Ja.
Münster.
Ich glaube, oder jedenfalls ein Sport oder ein Sportfokus irgendwie. Ja. Okay, gut. Dann lassen wir die Engländer weg. Da ist abgehakt. Dann gab es jetzt ein oder gibt es ein Finalissima von der UEFA und CONMEBOL, also Europa und Südamerika, in Buenos Aires mit Argentinien, Paraguay, Portugal und Spanien statt Russland, die ja nicht teilnehmen dürfen. Und hier veranstaltet man so eine Art Supercup im Futsal. Finde ich auch nicht verkehrt, nochmal so ein Turnier mit so Hochkarätern zu spielen.
Das gab es ja jetzt auch im Fußball, ne? Zwischen Argentinien und Italien, glaube ich. Ne, das
Ah
Finalissima.
ja, richtig.
Ja, ich finde es schade, dass Russland nicht daran teilnehmen darf. Ich finde das unabhängig von der politischen Situation nicht gut. Aber nee, gut, ich soll mich da nicht zu äußern, sonst kriegen wir wieder böses Feedback. Trotzdem sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Sport sollte da rausgehalten werden. Was ich aber interessant finde, das ist halt dieses, anscheinend jetzt dieses Event gibt und vielleicht etabliert werden soll durch die Kontinentalverbände. Finde ich eine spannende Geschichte. Würde mich aber, ja, also, das ist dann aber, die Frage, ist das nicht überflüssig? Also, ich finde es cool, natürlich mehr Futsal, aber ist das nicht überflüssig? Weil es Weltmeisterschaften gibt, müsste man jetzt auch noch mit dem afrikanischen Verband oder nordamerikanischen Verband, asiatischen, müsste man da, aber dann hast du am Ende wieder eine WM. So. Aber gut, das sind so meine Gedanken, die mir da in den Sinn kommen.
Vor allem, weil es für die Futsal-Budgets ja auch viel härter ist, so ein Turnier zu veranstalten oder daran teilzunehmen, als für die A-Mannschaften der Fußballer.
Ich finde es ja schon
Ja.
fast geiler für den Futsal als für den Fußball. Für den Fußball finde ich das wirkt nach Geldmacherei. Und beim Futsal weißt du wenigstens, da werden sie kein Geld mitmachen. Die machen es dem Wettkampf, dem Sport wegen. Deswegen, also das finde ich schon ganz gut. Fabian, du wolltest was sagen.
Ja, ich werfe da nochmal eine andere Perspektive rein. Die Mädels haben so wenig Wettkampf. Warum nicht das Geld nehmen und da mal den europäischen Wettbewerb für Mädels irgendwie anfangen, zumindest vielleicht auf Vereinsebene? Ich meine, da fehlt es natürlich an Budget oder auch irgendwie Nationalmannschaften Starthilfe geben oder Spiele ermöglichen. Also da vielleicht mal noch die Perspektive mit reingebracht.
Dazu passt vielleicht die Copa Libertadores Futsal Feminina jetzt in Bolivien, die jetzt gerade läuft. Und das ist natürlich auf Vereinsebene, aber da war ich auch überrascht, positiv überrascht, dass man hier in Südamerika da auch weiter investiert. Und hier ist wirklich tatsächlich aus fast allen Ländern eigentlich ein Vertreter dabei. Oh, Brasilien, Paraguay, Ecuador, Argentinien, Uruguay, Peru, Kolumbien, Venezuela, Bolivien, Chile. Ja. Da fehlt nicht mehr allzu viel. Also schöne Sache, dass man da in Südamerika das macht. Weißt du, ob das das erste Mal ist oder ob dieser Pokal?
Nee. Also Frauenfutsal gerade in Südamerika ist richtig populär. Also richtig populär ist auch, wenn wir jetzt dann über ja, Quantität und Qualität sprechen, nochmal auch besser als Europa anzusehen. Also ich sag mal gerade zwar bei einer Studierendenweltmeisterschaft, ich glaube 2014, da hat dann sich auch, ich glaube, die Brasilianerin irgendwie jetzt nicht ultra deutlich durchgesetzt im Finale gegen Spanien, aber schon hat man schon gemerkt. Ja, also Frauenfutsal in Südamerika sehr, sehr groß und sehr beliebt. Ja.
Ich sehe gerade seit 2013. Ja. Nochmal als würdest du nie ausgespielt.
Aber dann habe ich dir zu viel versprochen, der weiß alles über Frauenfußball.
Ja.
Alles, alles.
Wahnsinn.
Also, und ich finde es mir richtig bereichernd, weil jetzt gerade wird mir klar, fuck, es gibt nicht mal eine UEFA Frauen Futsal Champions League. So, nee. Also das ist, stimmt. Das wird mir gerade klar. So, und dass das vielleicht mal der nächste Schritt sein sollte, neben dem Aspekt, dass wir in Deutschland mal eine national, also in Richtung mehr Regionalligen gehen sollten und so. Also es sollte uns mal klar sein, dass wir hier, wir reden ja bei den Herren noch von Babyschuhen, aber bei den Frauen, also, ne, ja, das, ich finde, das ist jetzt total bereichernd, diese Perspektive, wenn wir da international sprechen und einfach mal den Frauenfußball international vergleichen, dass wir in Europa voll, voll hinterwäldig sind in der Hinsicht. Also finde ich schon krass. Also diese Perspektive, es gibt keine Champions League der Frauen im Futsal.
So. Also es gibt ein selbstorganisiertes, in Anführungszeichen, Champions League Turnier, also European Women Tournament heißt das. Das gibt es aber erst in der, ich glaube, dritten Auflage. Das erste ist in Holland, hat da stattgefunden, und jetzt zweimal in Spanien. Das wird von Geldern der UEFA quasi so ein bisschen querfinanziert, aber der Hauptbestandteil kommt dann eigentlich da aus Geldern in Spanien für Marketing und so weiter, irgendwie was. Ja, aber die suchen auch immer händeringend nach Ausrichtern, und es ist, wie gesagt, es ist keine offizielle Geschichte, es ist im Endeffekt ein Einladungsturnier. Ja, und da, ja, also... Ich glaube, oder ich kenne genug europäische Frauen-Futsal-Vereine, die an sowas teilnehmen würden, wenn es sowas geben könnte.
Ja, aber krass. Also das, allein diese Perspektive, wenn ich da drüber nachdenke, dass diese Relation einfach nochmal zu haben, weckt einfach auch, dass man da nochmal ein Augenmerk drauf geben sollte. Ne? Deswegen. Mhm. Ja.
Weiter international eine Information von Elias vom SFC Stuttgart. Schöne Grüße über unsere sozialen Netzwerke. Wir haben die Frage gestellt, warum die Clubs in Kroatien NK und MNK heißen und wo der Unterschied besteht. Antwort ist, NK ist Nogometni Club, Fußballclub übersetzt, und MNK wäre Mali Nogometni Club. Entschuldigung, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Und das wäre so etwas wie Kleinfeld-Fußball, kleines Fußball. Und deshalb sind wohl die MNK-Clubs nur im Futsal zu finden, weil es in Kroatien eben schon eine lange Tradition des Kleinfeld-Fußballes gibt und es nur wenige Clubs gibt, die dann Futsal heißen, wie Zagreb-Futsal zum Beispiel. Mhm. Also dieses MNK ist dann wohl ein Spezifikum aus dem Kleinfeldfußball-Futsal.
Weil ich auf dem Balkan ja auch sowieso seltener ausländische Begriffe genutzt werden, wie ich das verstanden habe. Und deswegen ist das so eine eigene Kultur. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber die repräsentiert jetzt, also der Kleinfeldfußball dort, ist ganz klar mehr oder weniger dann, wenn es Richtung Futsal geht, hier das Wort. Ne? MNK heißt also im übersetzten Sinne Futsalclub, wenn man so möchte. Ja, also zumindest in diesem Bereich. Ja, schön.
Tja, ich hoffe, das stimmt auch nicht. Das stimmt auch.
Wir können ja mal Fabian fragen. Kennt er das vielleicht? Kennt er vielleicht den kroatischen Frauenfußball? Futsal?
Den kenne ich auch, aber die Abkürzung, nein, da kann ich nichts zu sagen. Also da, super. Ja.
Aber gibt es die, wie ist der Frauen- Futsal in Europa in Bezug auf Ligen strukturiert? Gibt es Ligen, wo die Frauen annähernd professionell verdienen, und hat auch jedes Land, das wir im Männerbereich kennen, eben auch zum Beispiel Kroatien, auch eine Frauen-Futsal-Liga?
Also die beiden Ligen, wo die Mädels wirklich, wirklich, sag mal, annähernd oder einige Vereine da wirklich von leben können, sind einmal Spanien und Portugal. Da war ich ja auch mal bei der Uni Alicante tätig. Also da, die haben eine professionelle Liga, und die Mädels werden auch bezahlt. Also da Die können von leben oder die haben so eine Art College-System. Also in Alicante war es ja zum Beispiel so, die haben, ich glaube, sowas, ich glaube, 8 bis 1200 Euro monatlich bekommen, haben die Studiengebühren bezahlt bekommen und so weiter und haben dann da Futsal gespielt. Bei Borussia oder Fuzzi Navalcarnero ist es so, dass die wirklich Verträge haben, also da Profispielerinnen sind. Da spielen auch relativ viele Brasilianerinnen tatsächlich. Dann gibt es so semi-professionelle Ligen, also in Russland, in der Ukraine, gut, wie es da jetzt aussieht, ne? Also genau. Dann in den Niederlanden gibt es eine Gesamtliga. In Tschechien, in Polen gibt es nationale Meisterrunden. In Zagreb, in Kroatien auch. Also die sind schon sehr viel weiter da als wir in Deutschland alle. Also selbst Belgien hat eine nationale Liga. Ich glaube, Luxemburg sogar auch. Wenn ich mal so weiter durchgehe. Genau, haben schon sehr viele. Aber wirklich davon leben, wie gesagt, Spanien und Portugal und Italien, darf man da nicht vergessen. Die haben auch wirklich eine Profiliga, wo die Mädels Geld bekommen. Da spielen zum Beispiel übrigens viele Spielerinnen aus Kroatien, spielen in der italienischen Futsal-Liga. Ja, genau.
Er weiß einfach alles.
Ja, also ob wir heute Sendung einfach Frauenfutsal fertig, Titel, Frauenfutsal, Leute. Wobei wir kriegen bestimmt noch ein paar interessante Themen zusätzlich rein. Aber es war super interessant. Aber ich habe auch noch eine News, oder erinnere mich gerade, kennt ihr beiden das Quizduell, diese Spielshow, das Quizduell auf ARD?
Klar.
Kennt ihr das?
Ja.
Guckt ihr wahrscheinlich jeden Tag. Aber da gab's eine Frage, und danke Clemens Burmeister, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, aus der Rubrik Die 2010er. Und da wurde die Frage gestellt: In welcher Sportart feierte eine deutsche Nationalmannschaft im Oktober 2016 ihre offizielle Länderspielpremiere? Und zur Auswahl gab es Futsal, Lacrosse, Faustball oder Boccia. Und
Okay.
jetzt, Fabian, ich bin mir sicher, du weißt davon vielleicht noch nicht so viel wie Daniel. Was meinst du, wie viel Prozent der Teilnehmer wussten die richtige Antwort?
Ich würde sagen, relativ wenig. Ich
Okay.
bin jetzt mal auf 12%.
Okay. Daniel, du kennst die richtige Antwort. Wie viel waren es?
Ich kenne diese Prozentzahl nicht. Ich weiß,
So,
also ich weiß, dass das
100
Wort ja richtig
Prozent.
ist, ja,
So,
aber.
oh nein, oh nein, 100 Prozent. 100 Prozent wussten,
Ah.
na, wussten, ist,
Ich
warte mal.
hätte mir gedacht, dass die Zuschauer zunächst erst denken, Moment mal, ich dachte, diese vier Begriffe sind synonym. Ist das was Unterschiedliches? So
Ja,
ungefähr?
also Faustball, also wenn du jetzt das letzte WM-Finale angeschaut hast, Ricardinho hat einen Faustball gekriegt. Vom Argentinier. Also von daher alles gut. Ja, auf jeden Fall spannend. Aber das war so eine News. Danke an Clemens. Der versorgt uns, weil wenn der was sieht, dann schickt er, finde ich cool. Also liebe Grüße an Clemens Burmeister, den, ja, einen großen Futsal-Enthusiasten unseres Sports. Ja, Enthusiasten unseres Fußballsports. Egal, mach weiter,
Ja,
Daniel.
apropos Enthusiast, Toni aus Karlsruhe hat uns einen interessanten Hinweis geschickt, noch ein Video aus der russischen Liga, die auch aktuell weiterläuft im Futsal. Und dort gab es nämlich eine ähnliche Szene wie bei uns im Finale der deutschen Meisterschaft, als ich glaube, Sesa alleine auf das Tor zugeht und dann wer war es, was Oliveira, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn dann so am Trikot gezogen hat. Und die ganze Halle natürlich rot, Notbremse dann gefordert hat. Und wir dann hier auch gesagt haben, dass es im Futsal durchaus normal ist, dies alleine aufs Tor zu laufen, dann entsprechend keine hundertprozentige Szene ist und es auch kein böses Foul war. Jetzt war in Russland wirklich, ich habe mir das Video angeschaut, exakt dieselbe Szene. Spieler läuft alleine zu, aber wird richtig umgesenst. Also in die Beine rein. Das gab dann rot. Ist es dann wirklich von dieser Härte des Fouls abhängig, dass man dann zwischen Rot, Nicht-Rot entscheidet? Wisst ihr denn noch, habt ihr da so ein paar Regel-Insights?
Fabian, was sagst du denn so zu solchen Szenen?
Ja, ich krame gerade, weil ich glaube, wir hatten beim Lehrgang hatten wir auch einen Tag quasi Schiedsrichterkunde. Und ich krame jetzt wirklich, wir hatten da einen Schiedsrichter, ist der Name, fällt mir leider nicht mehr ein. Der hat quasi auch Champions League gepfiffen und auch EMs und WMs. Und ich meine, wir hatten so eine Szene und ich meine, mich auch erinnern zu können, dass er gesagt hat, irgendwie, wenn es dann eher taktischer Natur ist, das Ganze, weil es beim Futsal eben keine klare Torchance oder keine klare Torchance ist, dann ist es nicht mit Rot zu bewerten, sondern mit Gelb. Und ich würde mich da eher auf die Seite der Härte des Fouls dann schlagen, vom Gefühl her. Und ich meine sowas noch ganz hinten irgendwo gehört zu haben. Aber sicher bin ich mir nicht.
Naja, ja. Du hast die Prüfung bestanden. Wir gehen mal davon aus, dass das ja, eine Tendenz ja. richtig ist.
Aber so haben wir es. Futsal B-Lizenz übrigens, oder?
Genau.
Fabian, die hast du.
Genau.
Ja, richtig. Glückwunsch.
Ach Gottchen, der kann noch viel mehr, das werden wir heute merken. Was ich sagen wollte ist, wir hatten das ja auch so interpretiert, dass wir gesagt haben, okay, das war keine hundertprozentige Torchance, deswegen gelb. Ich glaube, so hat es auch da im Finale, im deutschen Finale, der Julian und Timo Heinze als Kommentatoren auch umschrieben. Allerdings ist mir dann auch nochmal im Nachgang, ich glaube, wir hatten das auch in der Gruppe nochmal diskutiert mit Daniel und mit Christian, über natürlich diese Härte des Fouls, Grätsche von hinten, ne, keine taktische Natur, das ist einfach nur fahrlässig, auch verletzungsgefährdend. Aber dann noch die Frage, wenn der Torwart dieses Foul begeht, dann kann das ja auch ein hartes Foul sein, aber dann wird grundsätzlich auch auf Gelb entschieden, weil es ja dann eigentlich zur doppelten Strafe 6 Meter und, ne? Und das ist jetzt die Frage, ist nicht diese Chance nur im 6 Meter vielleicht doch eher als Gelb zu werten, weil es dann nicht die doppelte Bestrafung gibt, weil ein 6 Meter im Futsal ist natürlich eher drin als im Fußball der 11 Meter. Und außerhalb des Strafraums vielleicht dann doch eher mit Rot, weil er dann auch noch die Möglichkeit hätte, den Torwart zu umkurven und so weiter. Das ist im 6-Meter-Raum natürlich nicht so leicht. Was meint ihr da? Weil ich finde diese Interpretation der Regeln finde ich mal super spannend, weil du siehst es ja auch dann total unterschiedlich ausgelegt manchmal, unabhängig davon, ne, was jetzt im Regelwerk steht. Was meint ihr zu dieser Situation, wenn der Torwart das macht im Sechser und wenn es außerhalb ist? Könnte man da jetzt nochmal weiter diskutieren?
Also doppelte Bestrafung ist immer hart, ganz klar. Und da wäre es ja auch aus meiner Sicht wieder eine Abstufung der Härte des Fouls. Also wenn jetzt der Torwart da wirklich richtig reinkrätscht, dass man eher sagt Rot und Strafstoß, und wenn es jetzt ein normales Foul ist, ohne große Härte, dann schon. Dann könnt ihr euch noch an das Foul erinnern, war das Halbfinale oder Finale der Europameisterschaft?
Weilendorf gegen...
Foul, das war das Finale. Das war Ukraine, da hat Ukraine gespielt. Dieses richtig
gegen Russland.
Ja, gegen Russland, da war richtig, also ich habe noch nie so ein brutales Foul eigentlich gesehen, live in Großaufnahme im Futsal. Und das war auch nur Gelb, meine ich.
Aber das war aber auch keine klare Torchance, da waren noch Spieler im Weg und so weiter, glaube ich.
Das stimmt.
Es geht ja wirklich um diesen letzten Mann-Charakter auch nochmal. Ne?
Ah, okay.
Ich denke da an die Szene, die eben nicht zwischen Weilendorf und Hott im letzten Ligaspiel zwischen den beiden. Da, wo Pless nicht die rote Karte kriegt, aber da geht er total grob drauf. Wenn das ein Foul gewesen wäre, hätte Pless hier nicht wegen der Grobheit rot sehen müssen. Ich weiß es nicht. Gegen Garibaldi war das, glaube ich. Aber wir haben leider, wie du merkst, kein wirkliches Beispiel, ne? Oder Fabian, fällt dir noch irgendein Beispiel aus dem Frauenfußball ein?
Nee, also tatsächlich nein. Aber ich finde, an genau so einer Entscheidung muss man auch mal nochmal festhalten. Irgendwie ist es schön, dass es zwei SchiedsrichterInnen gibt, die das Ganze betreuen. Also da nochmal vielen Dank an die Zunft raus, kann ich dazu nur sagen, weil ich würde mich total schwer tun. Jetzt
Daniel,
da
du merkst, der steht noch an der Seitenlinie und muss noch hier auf gute Miene machen. Wir beide können hier einfach raushauen, wir müssen nicht mehr an der Seitenlinie.
Reputationsfahren.
Nein.
Gibt es eigentlich, Fabian, weil wir gerade bei Regeln sind, gibt es Regeln, die spezifisch nur im Frauenfutsal greifen?
Nein. Also es sind genau die gleichen Regeln. Ich sag mal, jetzt gebe ich doch mal eine kleine Kritik rein, vielleicht auch Schiedsrichterwesen. Was ich merke, in den deutschen Frauenligen, ich kann es ja jetzt von der Seitenlinie aus im Herrenbereich nicht bewerten, aber dass doch sehr, sehr viel abgepfiffen wird in der Regionalliga bei uns. Dass teilweise ich den Mädels wirklich sagen muss, Defensivblock oder Offensivblock können wir bei uns in der Liga kaum spielen, weil die Schiedsrichter da teilweise nicht richtig geschult sind. Und das ist ja dann gerade, wenn wir dann international unterwegs sind, sind das zwei Sachen, die müssen unbedingt zum Standardrepertoire dazugehören, damit das Ganze läuft. Also da würde ich den Unterschied sehen. Es gibt keine Regel speziell, sondern mir fällt einfach auf, dass Frauenfutsalspiele in Deutschland einfach viel, viel kleinlicher gepfiffen werden als Herrenspiele. Ja, und das ist eigentlich Quatsch, weil die Mädels und häufig, ich kenne ja die anderen Mannschaften auch, die wollen das gar nicht. Ne? Die wollen genau die gleichen Regeln, genau die gleiche Härte.
Ja, absolut verständlich. Ist auch unnötig, da eine Differenzierung zu praktizieren, denn die Kräfteverhältnisse sind ja, also ist ja alles im Verhältnis gleich. Also von daher verständlich. Okay, keine Sonderregeln für die Damen.
Ich habe eine ganz doofe Frage an Fabian. Gibt es bei euch auch mehr Schiedsrichterinnen vielleicht?
Ja, also gibt es. Ja, zum Beispiel beim Länderturnier, das fand ich total klasse. Da haben, ich glaube, es gab ein oder zwei Corona-Fälle, deswegen sind dann Männer nachgerückt. Da wurde vom DFB darauf geachtet, dass da mal wirklich nur Frauen pfeifen. Und bei uns in der Regionalliga sind auch wirklich vermehrt Frauen unterwegs. Das ist super. Und ich muss auch dazu sagen, wenn ich mal international auch bei den Herren gucke, spanische Liga, aber auch bei der WM, bei der EM, Futsal, wie häufig Frauen als Schiedsrichter eingesetzt werden. Das ist, wenn ich das mit dem Herrenfußball vergleiche, das ist schwer vorstellbar, wie viel Frauen da als SchiedsrichterInnen unterwegs sind. Ne? Also das finde ich ganz toll im Futsal.
Ja, weil wenn ich jetzt nur den Herrenbereich betrachte, dann kann ich dir die Frauen-Schiedsrichterinnen, die ich jetzt im Blick habe, habe ich zwei im Kopf. Zwei. Ja. Und deswegen erfreut mich das einfach zu hören, dass da wirklich eine gewisse Masse an Schiedsrichterinnen, die kommt. Und dann, ja, ist das eine spannende Reflexion auch wieder, ne? Für mich, das, also, oder für uns. Finde ich. So. Daniel.
Dann, ich habe noch drei News aus Deutschland. Aber ich habe noch einen Punkt vergessen. Und zwar hat uns, oder mich auf jeden Fall, Toni nochmal darauf hingewiesen, dass der Spieler Kasic eigentlich Šačić heißt. Also der Spieler von Wallimdorf und ich diesen oder auch, weiß nicht, du wahrscheinlich auch.
Ja, ich habe den dann immer unterschiedlich. Ich habe auch schon Šačić gesagt. Also,
gut. Herr,
aber du irritierst dann immer wieder. Wir müssen uns ja auch mal einigen, ne, wie wir die Leute nennen.
Ja,
ne,
ich mache auch weiter mit Wallimdorf. Ich kann es einfach nicht kontrollieren. Ich habe es aufgegeben. Und ich finde auch, Geld abzugeben für eine menschliche Störung,
finde ich völlig in Ordnung. Finde ich völlig in Ordnung bei dir. So, bei dir finde ich das völlig in Ordnung.
Okay.
Aber Kasse, also wir müssen den Pauschalbetrag eher berechnen, weil du machst es ja durchgehen.
Ja, genau.
Eigentlich für jeden Podcast so ein Zehner, oder?
Ja, denn mein Pauschalbetrag steckt im Jahresabo für Soundcloud 100 Euro. Das spende ich einmal. Ja, von daher ist das ja alles fair. So.
Daniel, tatsächlich, wir geben ja hier Geld aus, um das alles hier zu machen für die Community. Wir nehmen nichts ein, wir, wir gehen immer ins Minus. So, wenn es so ein Mikrofon ist, dass man sich besorgt.
Wollte nochmal so schön einen Werbespot machen. Hey, hast du auch schon neue Sneaker gekauft, Sebastian? So ganz schlechte Werbung machen.
Ach ja, weißt du noch, so Schleichwerbungszeugs. Ja, genau. Ja, vielleicht, ja, also will uns jemand sponsoren? Wir tragen auch eure Klamotten im Podcast.
Wir machen es wirklich billig, also.
Nee. Sag ich, Daniel, du hast heute aber ein schönes Shirt von Adidas an. Ja.
So, kommen wir apropos zum Thema, was Schönes. Oh, das war auch nicht gut übergeleitet. Aber der Nordostdeutsche Fußballverband hat verkündet, wer gemeldet hat für die Nordostdeutsche Regionalliga für das nächste Jahr. Und viele sind wieder mit dabei und sogar ein neuer Name und ein geänderter Name. Wir haben CFC Hertha 06 Futsal. Da war es auch mal ein bisschen auf der Kippe. Deshalb habe ich mich gefreut, dass man dort gemeldet hat. Der FC Karlsruhe-Jena, der langsam im Nordosten das Zugpferd wird in vielen Sachen. FC Liria weiterhin dabei. Dann Hochschulliga Erfurt oder Blumenstadt United. Haben wir dieses Jahr nur in der Erfurt-Liga gespielt. Dann der neue Club Omidan Dresden. Also die Dresdner kannibalisieren sich jetzt mit Borea Dresden auch noch zusätzlich. Dann haben wir SD Croatia Berlin weiterhin dabei. SC Siemensstadt dabei und Beach United heißt nun auch offiziell UFC Atletico Berlin. Wir haben das ja schon in den Highlight-Szenen um die Relegation gesehen, dass René Coubienne auch immer dieses Athletik-Trikot oder den Anzug anhatte. Also man tritt hier anscheinend jetzt UFC Atletico Berlin an und der UFK Potsdam auch wieder dabei. Das wird also die Regionalliga, so weit wie es jetzt aussieht. Aber wir wissen aus den letzten Jahren, es gibt immer wieder Teams, die dann doch zurückziehen oder auch Teams, die dann doch noch spontan dazukommen. Aus eurer Sicht? Regionalliga Nordost.
Fabian, aus deiner Sicht?
Ja, das ist schön viele Namen.
Kein einziges Frauenteam dabei, ne? Also niemand dort hat. Oder gibt es denn, Fabian, Ansätze außerhalb von NRW, dass dort sich Frauenteams gründen? Hörst du da mal was im Buschfunk?
Ja, also gibt es immer wieder. Ich glaube, man hört es da tatsächlich so ein bisschen aus Berlin munkeln. Mal gucken, was da kommt. Aber ja, also es gibt immer wieder was, gerade auf Hochschulebene. Würzburg war mal wirklich regelmäßig bei den Hochschulmeisterschaften auch dabei. Aber es plöppt immer nur mal wieder auf und ich glaube, es scheitert dann auch daran, dass es am Ende doch keinen Spielbetrieb gibt, einfach, dass sich solche Gruppen dann wieder auflösen.
Ja. Sag mal, Fabian, wie stehst du eigentlich zu dem Thema, dass man vielleicht in den unteren Ligen, also das heißt jetzt unterhalb der Regionalligen im Herrenbereich, Mixteams zulässt? Was würdest du das als förderlich ansehen, damit die Frauen mehr in den Sport kommen?
Ja, also absolut. Also aus zweierlei Hinsicht irgendwie. Also einmal, was du gerade schon angesprochen hast, um mehr Frauen mit dazu zu holen. Ich kenne auch einige Spielerinnen, die trainieren in ganz Deutschland. Die haben dann mal bei uns gespielt, bei Herrenmannschaften mit. Die haben immer mal wieder auch angefragt beim Verband, ob das nicht möglich ist. Ich glaube, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo es einfach so wenig Spielbetrieb für Frauen gibt, irgendwie ist das, eigentlich fände ich das flächendeckend in Deutschland ganz, ganz wichtig, das zu tun. Ich sage mal, ein anderer Aspekt zum Beispiel wäre es einfach, dass man auf Spielminuten kommt einfach, also auf Wettkampfminuten. Ne? Weil es gibt, wir haben jetzt in der Regionalliga bei uns 6 Mannschaften. Und gerade wenn man sagt, dann es fahren Mädels irgendwie auch international weg, macht es dann natürlich auch Sinn, irgendwie den Spielbetrieb vielleicht ein bisschen zu intensivieren und zu erweitern, ne, in so eine Richtung.
Ja. Super, dass du das auch supportest. Das haben wir ja hier eigentlich im Podcast auch so positiv gesehen.
Mhm. Ja,
Ich finde das auch
spannend. Die Mädels fragen auch nach, ob die nicht bei den Jungs mitspielen können. Also das ist jetzt tatsächlich nicht irgendwas, was man sich so ausdenkt, sondern irgendwie da geht es auch schon aktiv von den Mädels aus. Ne?
Ja. Ich finde das allein schon spannend, auch mal aus Verbands- und auch Verbandsauswahl-Sicht. Du könntest ja auch aus so Mixteams dann eine Damenauswahl gestalten. Und du, wie du schon sagst, du brauchst einfach Spielzeit. Du musst die Mädels ein bisschen spielen. Und dann kannst du ja dann schlussendlich dir die Mädels für so eine, wenn die UEFA noch nicht so weit ist oder sowas, ne, dass du Mixteams irgendwann, also die muss jetzt ja von oben vorgehen, wenn man so will. Dann kannst du aber daraus eine Frauennationalmannschaft, bis in die Frauennationalmannschaft, bis Sichtungsturnier. Das kannst du, deswegen ist für mich Mixed auch eigentlich ein wichtiger Schlüssel. Ich kenne das ja aus Westfalen, wir haben das ja damals gemacht, wir haben Mädels zugelassen in der Westfalenliga und ich kann nur sagen, es gab nicht ein Problem. Es war alles gut. Die hat so, also ich kann mich erinnern, in Bielefeld beim Universitätsclub sogar dort, also der Uniclub dort, die hat geputzt ohne Ende und die hat sich, also immer diese Vorurteile auch, dass sie irgendwie schlechter wären oder sonst was. Nee. Also die wäre eine gewesen, die hättest du heute aber locker in die Studentennationalmannschaft nehmen können. Das ist es eben. Und ich sehe das total wichtig, die Mixteams einfach, um daraus dann schlussendlich auch wiederum Zugpferde zu gestalten, so Verbandsauswahlen, die dann am Ende dazu führen, dass noch mehr Mädels dazukommen. Ja. Und das ist es halt. Wir brauchen, also das nennt man in der Soziologie Prätension, dieses Anpassen, Interesse zu wecken tatsächlich. Und das wäre richtig niedrigschwellig noch bei den Mädels. Ja. Deswegen sehe ich da den Ansatz ganz interessant.
Also ich meine, gerade, sage ich mal, bei den U19-DFB-Stützpunkten, warum da nicht das auch öffnen für Mädels, dass die auch mal mit dazukommen können. Ne, wenn die dann vielleicht sogar bei so einem Auswahlturnier mal mitspielen, dann hat man für die hoffentlich bald kommende DFB-Frauen-Nationalmannschaft hätte man da auch direkt eine nächste Sichtungsmöglichkeit. Ne? Also wäre total sinnvoll, zum Beispiel.
Sag mal, Fabian, also mal kurz unter uns hier. Daniel, du musst dich nicht ausgeschlossen fühlen. Aber hast du was von Dennis Toast gehört aus dem FLVW? Ich muss mal hier öffentlich Druck machen.
Ich habe noch nichts gehört. Ja. Also wo wir gerade Mixed ansprechen, ich warte auch noch. Ja.
Wir haben für dich, Daniel, wir haben tatsächlich uns im Dezember, sogar schon November, Ende November, mit so konzeptionellen Ideen zusammengesetzt. Und wir wollen ja in Westfalen tatsächlich Mixed-Auswahlteams gestalten. Aber wir, gut, dann habe ich erst geschlafen, monatelang, muss ich leider sagen. Aber seitdem, muss ich sagen, also seit Jahreswende warten wir auf eine Rückmeldung vom Verband, dass wir uns endlich mal treffen, um das zu besprechen. Und ich will nicht sagen, dass wir schon häufiger vertröstet oder einfach auch, ich will nicht sagen, vergessen wurden. Aber wir müssen auf jeden Fall nachhaken. Fabian, hier mal, vielleicht hört einer zu aus dem Verband, vielleicht Dennis, melde dich, Dennis. Ja. Bitte melde dich.
Ja, das ist ein guter Ausruf. Ja, bitte.
Ja. Oder wir melden uns bei ihm, weil das ist jetzt auch nochmal, man braucht ja auch so einen Beweggrund oder Beweggründe. Und wir haben jetzt schon in diesem Podcast so viele Motive zum Ausdruck bringen können, dass man seinen Arsch bewegt in der Hinsicht. Na, also auch die Verbände. Dass die Verbände jetzt wirklich, na gut, vielleicht hört ja auch jemand vom Verband zu, ja, und wenn, dann sollen sie sich mit dir in Kontakt setzen, um einfach, weil du hast halt in der Hinsicht bei den Frauen einen gewissen Überblick. Und ne, deswegen, also fände ich mega spannend. Und in Westfalen ist, muss man auch leider sagen, ist der Frauenfußball schlussendlich auch wiederum geboren in Deutschland, halt in Münster. Und ja, da bist du dann jetzt schlussendlich der Teil, ein Teil davon. Ne? Genau. So, Daniel, hast du noch was?
Ja, noch zwei News. Kaisers Jena gewinnt den NOFV-Pokal im Osten. Nur 4 Teams haben am Pokal teilgenommen. Aber, hey, Pokal eingesammelt. Check für Kaisers Jena läuft also. Und dann hat auch, von Clemens kam das, glaube ich, auch, Clemens Burmeister, hat mich auf die Webseite des Designstudios hinter der Futsal-Bundesliga aufmerksam gemacht, die wohl auch die Meisterschale, unsere goldene Radkappe mitdesignt haben. Und diese Agentur heißt Strichpunkt Design. Und zum Beispiel ganz interessant auf der Webseite, wenn ihr das dort draußen mal googeln wollt, Strichpunkt Design Futsal, dann findet ihr so einen kleinen Text über die Futsal-Bundesliga. Und ich fand ganz spannend, dass es hier eine Community-driven Entscheidung war. Also die Community hat sich wohl für die Meisterschale entschieden nach Umfragen auf Social Media. Und das Blau, was wir immer wieder auf den Social-Media-Kanälen sehr dominant sehen im Zusammenhang mit der Futsal-Bundesliga, das kam wohl, oder diese Entscheidung wurde gefällt, weil Futsalfelder blau wären, stand auf der Homepage. So, also ob alle Futsalfelder einfach immer blau sind. Es ist natürlich schon skurril, wenn ich daran denke, dass vielleicht nur 5% der Futsalfelder blau sind, wenn überhaupt. Die meisten sind ja eher, gerade in Südamerika und Südeuropa, eher normale Parkettböden, also klassisch, was ist das, gelb-braun. Und bei uns geht es ja oftmals in so Grautöne in den Hallen eigentlich. Also blaue Hallenböden kenne ich kaum. Also aber, außer die offiziellen. Und die sind meistens jetzt auch schwarz sogar.
Ja, aber Daniel, wir haben ja mal über Farbenlehre hier gesprochen in Sachen Futsal. Ich kann mich erinnern. Und da habe ich ja von der Pista Azul gesprochen. Das blaue Spielfeld im Futsal ist in Spanien, das Futsalspielfeld ist die Pista Azul. Und vielleicht haben wir sogar da mitgeprägt in Deutschland, dass wir jetzt denken, das ist blau.
Dann war das aber für Spanien gemeint und hier war es ja genau. die deutsche Liga.
Ja, aber die DFB-Spiele werden ja auch grundsätzlich auf hellblauen Boden durchgeführt. Wobei, das muss ich auch sagen, ich finde den in echt viel dunkler als im Fernsehbild. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich finde den auf dem Fernsehbild immer viel heller als in echt. Wenn man draufsteht, finde ich den immer ein bisschen, na, nicht royalblau, aber schon nicht so himmelblau, wie er ist irgendwie. Aber Daniel, weißt du, was geil ist? Wir haben heute nicht nur einen Frauen-Futsal-Experten hier, wir haben auch einen Kunst, Grafik und was auch immer Experten hier, denn wir haben hier jemanden, der ist diplomiert. Der hat ein Diplom in der Hinsicht. Und der kann uns doch mal bestimmt sagen, Fabian, mal als Experte für sowas, wir philosophieren ja nur, wir sind ja so Philosophen in der Hinsicht, aber als Experte, wie findest du denn unsere Radkappe? Die Radkappe, die deutsche Meisterschaftsradkappe. Erzähl doch mal ein bisschen so aus Grafik-Expertise, Design-Expertise, so muss man es ja sagen.
Also ich sag mal, was mir aufgefallen ist als großen Punkt, dass es wirklich zwei gestandene Herrenspieler gebraucht hat, um diese Schale in die Höhe zu strecken. Und das wäre, glaube ich, auch mein größter Punkt. Ansonsten muss ich sagen, finde ich es okay. Also es wurde, Daniel hat es ja gerade gesagt, es wurde ja abgestimmt alles. Das so auch in eine Community mal zu geben, irgendwie finde ich eigentlich einen schönen, total schönen Gedanken irgendwie und dass man daraus dann sein Design wählt. Also grundsätzlich vom Design her finde ich sie wirklich nicht schlecht. Aber wie gesagt, dieses Bild, das geht mir nicht aus dem Kopf, dass da zwei Jungs irgendwie dieses Teil da hochstemmen müssen. Also da vielleicht ein bisschen sehr klobig geworden.
Ne, in der 16 Kilo ja, ja. Und dann auch schön breit verteilt.
Ja, ja, ja. Also,
also nochmal zum Vergleich, ne, der DFB-Fußballpokal wiegt 5 Kilo.
Ja. Daniel, wir haben schon letzte Woche gesagt, das ist der schwerste Pokal Europas. Ah, ja, der UEFA Cup war nämlich 15 Kilo. Wir haben jetzt 16 Kilo, wir haben es getoppt im Futsal. Ja. Also vielleicht hat man es auch gemacht, um Aufmerksamkeit zu
erzielen. Es ist ja auch die schwerste Radkappe damit.
Die schwerste, ja genau. Oh. Damit kannst du mal versuchen zu fahren auf einer Einrad.
Wie hieß denn diese Serie nochmal auf MTV, wo die diese Autos immer gepimpt haben?
Pimp my Pokal, ja. Pimp my Trophy. Genau. Ja. Pimp my House oder sowas war das.
Nee. Ja, Pimp genau, my Ride. Pimp my Car.
Pimp my Ride, genau. Ah, sorry, ey.
Da hatten die doch auch mal diese Riesenradkappen, die sich so irgendwie... Fällt mir nur ein, dass ich da immer aus der Schule gekommen bin.
Stell dir mal vor, Stuttgart gewinnt jetzt die ersten vier Meisterschaften, weil sie jetzt ja auch Ricardinho kaufen werden, habe ich verstanden. Ja. Dann können die sich ein Auto bauen.
Ja, stimmt.
Ja. Dann können die so ein Auto bauen. Also haben so Pimp My Ride mit deutschen Futsaltiteln. Ist doch geil. Ja, ach, scheiße, sorry. Ich finde es...
Ich habe gerade mal gesehen, bevor wir noch in den freien Diskussionsteil übergehen, wo wo dann Fabian nochmal loslegen kann. Am Niederrhein gab es auch einen Pokal und da waren ganz spannende Ergebnisse dabei, denn Croatia Mülheim in der dritten Liga sozusagen, am Niederrhein haben wir Regionalliga, Niederrheinliga und dann noch eine Landesliga, also aus der Landesliga, zwar jetzt Aufsteiger, aber erstmal Landesliga gewinnt gegen Wuppertaler SV aus der Regionalliga. Das war auf jeden Fall nochmal eine Überraschung wert. Ja, und ansonsten Matek Mörs aus dem Niederrhein mit 5 Spielern, Straßenfußballern ziehen hier auch durch. Also mal gucken, was da am Ende passiert. Ja. Dann wären News aus meiner Seite, sind wir durch.
Ja, bei dir, bei mir noch nicht.
Ach so, du hast auch noch News.
Natürlich, aus Westfalen gibt es eine neue News. Vom FC Gütersloh, Futsal Cowboys. Oh, hast du es vergessen? Dort gehen jetzt, gibt es neue Trainer oder Spielertrainerteam und zwar ja, auch bekannt im deutschen Futsal, weil ehemaliger Nationalspieler Sandro Jurado Garcia und Cendrim Yashari haben ja beide auch bei Hohenstein damals gespielt, sind dann zurück in ihre Heimat nach Gütersloh und übernehmen jetzt dort von Darko Juric das Traineramt. Ja, gut, also ich kenne die beiden, habe beide schon auf der Platte gehabt, weil von beiden der Trainer. Werde mir also da aus nicht, also nur wohlwollende Worte jetzt hier verlieren. Ja, aber was ich unglücklich fand, das Foto der Vorstellung. Ich weiß nicht, ob ihr es erinnert, aber das war in diesem Stadion, Fußballstadion von Gütersloh. Und wenn ich nicht den Text lese, dann denke ich, das ist eine Verpflichtung für den Fußball. Also das fehlte mir. Da wird mir so ein bisschen die Fußballkultur, aber man macht es vielleicht auch aus Verpflichtung zum Verein dann so. Ich weiß es nicht. Also,
hätte man im Hintergrund einfach den blauen Boden legen sollen.
Genau. Und man hat einfach das Spielfeld blau. Hier, schickt das Bild mal an Fabian, der macht euch den Rasen blau. Ja. Ohne Probleme.
Zwei Klicks.
Genau, zack, Photoshop.
Ich fand die Sache aus zwei Aspekten interessant. Einmal, man weiß, Spielertrainer und Trainer ist immer kritisch und man war nun schon in der Situation, dass man einen Trainer hatte. Warum geht man jetzt den Schritt zu Spielertrainern, was die Performance von beiden Spielern nicht positiv beeinflussen wird? Das ist einfach eine Doppelbelastung. Jeder, der das einmal in seinem Leben eine Phase mit Spieler als Spielertrainer gemacht hat, weiß, dass es, man kann da nicht besser performen als vorher. Und auf der anderen Seite der Aspekt, man will ja in die Bundesliga und dann benötigt es ja auch einen B-Lizenzinhaber, Futsal-Lizenz oder A-Lizenz-Fußball. Und auch unter dem Aspekt finde ich das auch, ja, habe ich nicht ganz verstanden, denn man kann ja auch noch mit dem Aufstiegstrainer aufsteigen. Ich weiß gar nicht, ob das für neue Teams weiterhin gilt, für Aufsteiger. Ich weiß, dass es im ersten Jahr der Futsal-Bundesliga so war, dass man mit dem Aufstiegstrainer auch ohne UEFA-B-Lizenz trainieren und antreten durfte. Wie verhält es sich jetzt mit Aufsteigern in der Zukunft?
Ich glaube, da hatte sich nichts verändert, dass man im ersten Jahr mit den Aufstiegstrainer spielen darf, glaube ich. Ich glaube, das war so.
Guck mal nebenbei, ja.
Ja, und ansonsten ist ja Fabian ein B-Lizenzinhaber, da könnt ihr auch nach Gütersloh gehen, ist nicht wahr. Also nur so mal nebenbei. Aber bei Cleverson ist ja mit dem MCA schon glücklich in der Bundesliga.
Ich bleibe bei den Mädels.
Ja, und wenn da dann die Bundesliga eröffnet wird, ne, dann bist du ein wichtiger Teil, beziehungsweise auch ein wichtiger Teil für den Weg dahin einfach, ne? Und da ist auch der Weg das Ziel aktuell einfach nur, ne? Aber ich finde es spannend, weil Sandro, Jurado Garcia und Cendrim, die sind ja auch nicht mehr die jüngsten Spieler, muss man auch sagen. Also die positionieren sich vielleicht auch schon in der Art, ne? Also das ist für die natürlich, wenn sie die Bundesliga wollen. Und Dani, du musst ja wissen, ein Spielertrainer nicht so gut. Aber zwei Spielertrainer heißt ja halbe Belastung, also geteilte Belastung ist halbe Belastung.
Also, ja, okay, gut, okay, natürlich dann.
Die dürfen halt nicht zusammen in einem Block spielen. Das wäre möglichst ungünstig, kann ich sagen. Ja. Oder ne, im besten Fall wechseln die sogar miteinander. So. Wobei, ne, dann haben sie auch kaum Chancen, mal miteinander zu sprechen während des Spiels.
Ich habe parallel nochmal nachgeschaut in die Futsalordnung und hier steht: Trainerlizenz, Futsal-Bundesliga-Mannschaften müssen von Fußballlehrern, A-Lizenz-Trainern oder Futsal-B-Lizenz-Trainern mit gültiger Lizenz trainiert werden. Aufsteiger in die Futsal-Bundesliga können von einem Trainer, der mit der Mannschaft aufgestiegen ist, für eine Spielzeit weiter trainiert werden. Also tatsächlich könnte man dann im Aufstiegsjahr hier mit weiter noch ein Jahr mitmachen.
Wäre auch absurd, wenn nicht. Also du hast ja doch gar nicht so viele Lizenzinhaber oder also das, und außerdem Futsal hat auch immer noch seine ganz eigene Qualität nochmal in der Hinsicht. Also ich finde das Lizenzsystem auch noch gar nicht ausgereift. Also nicht um die B-Lizenz und Fabian jetzt mit der B-Lizenz ihnen die schlecht zu machen. Aber ich finde, die B-Lizenz ist für mich jetzt noch kein Indikator dafür, dass du ein reifer Bundesliga-Trainer bist oder dafür in der Lage oder fähig bist. Ne? So, das ist halt das Ding.
Du schmierst aber unseren Gästen auch wieder richtig viel Honig um den Mund.
Nee, Entschuldigung, ich habe ja Fabian jetzt gerade. Fabian kann ja mehr als die B-Lizenz. Kommen wir doch mal auf den inhaltlichen Teil, Daniel. Wollen wir jetzt nicht übergehen?
Ja, geh über.
Über. Fabian, hast du ein Thema, was du uns hier, also ey, wir haben schon über eine Stunde mal wieder locker, oder? Safe, oder? Also erster Teil des Podcasts heute Frauenfutsal, so werden wir es nennen. Wir haben ja noch, also heute wäre es mir auch wirklich mal wieder lieb, über ein bisschen Taktik oder sowas zu sprechen, also inhaltlich auch wirklich so aufs Spielfeld wieder mit den Gedanken zu gehen. Und Fabian, du bist ja auch dann dafür prädestiniert jetzt mit uns. Hast du einen Vorschlag,
was wir? Ja, ich kann ja mal was reinwerfen. Also wir habe ich ja am Anfang schon erzählt, dass wir uns auf die Weltmeisterschaft der StudentInnen gerade vorbereiten. Und gerade bei den Frauen wird extrem häufig mit 4-0 gespielt. Gerade zum Lösen aus dem Pressing, aber auch danach. Da wäre es einfach mal so eine Frage, wie presst man das denn zum Beispiel? Also wie gehe ich, welche Phasen gibt es da im Pressing? Also vom tiefen Pressing bis zum wirklich Full-Court-Press, nenne ich es jetzt mal. Worauf muss ich achten, ja, wenn ich ein 4-0 dann presse? Genau. Und da muss ich mir ja gerade quasi zwangsläufig Gedanken zu machen. Genau, deswegen ist das schön, hier mal so ein bisschen im Ping-Pong das zu tun. Da kriege ich bestimmt nochmal auch neue Ideen.
Ja, wie welch Ehre. Ja. Mit dem Ziel, Weltmeister zu werden oder Weltmeisterin zu werden.
Ja.
Deswegen tritt man an. Und wir setzen wir setzen hier jetzt das Fundament dafür. Wie kann ich die Top-Teams schlagen? Aber Daniel, du bist ja auch noch dabei, du kannst ja gleich auch ein bisschen reflektieren. Du hast ja deine Weimarsche Relativitätstheorie hier immer drin, ne? Oder
Relationstheorie. Immer ist ich dabei.
Immer. Daniel wird dir sagen, variiere. Ja. Gut. Aber ich finde schon ganz passend, wir müssen uns ja überlegen, auch wichtig, wir dürfen jetzt hier nicht zu hochgeschissen sprechen, das können wir nochmal unter uns machen, aber für die Zuhörer, welchen Vorteil hat es bei einem 4-0 im Erfolgsfall Full Court zu pressen? Was für einen Vorteil hat man da, Fabian? Kannst du das mal für uns erläutern? Weil das wäre die erste Frage, die Sinn gibt.
Ja, also ich meine, letztendlich gibt es ja verschiedene Fragen, die ich mir dazu stellen muss, wenn ich sage, ich will über den ganzen Platz wirklich ein 4-0 pressen. Also einmal gibt es natürlich die Ergebnisfrage, also wie steht es gerade? Muss ich das vielleicht sogar tun, weil ich sonst aus dem Turnier ausscheide? Dann bleibt mir gar keine andere Wahl, dann muss ich es tun. Dann ist natürlich für mich dann im Prinzip noch eine Frage, wenn ich vorher in die Analyse gehe von der gegnerischen Mannschaft, wie sind da vielleicht die Qualitätsunterschiede? Also macht das dahingehend dann auch wirklich Sinn, vielleicht da ins Pressing zu gehen? Genau, also das wären zum Beispiel so Punkte, die man sich überlegt, um das zu tun. Ne? Genau.
Nehmen wir das Beispiel Ergebnis. Du liegst mit einem Tor hinten, hast noch 2 Minuten oder 3 Minuten zu spielen. Wahrscheinlich kannst du auch auf dem Flying gehen, aber du brauchst erstmal den Ball dazu.
Klar,
das heißt,
genau.
Schnell den Ball kriegen. Und das heißt, Fullcourt, du musst das gesamte Feld unter Druck haben, damit du den Ball kriegst. Und gleichzeitig, was willst du, wenn du hinten liegst? Du willst schnell zum Abschluss kommen, wenn wenig Zeit ist.
Ja.
Dann ist natürlich sinnig, wenn du vorne auf 10 Meter den Ball gewinnst oder halt hinten auf 10 Meter.
Ja. Ja.
Jetzt aber für mich die Frage, wäre es nicht auch ein richtig geiler Vorteil, im 4-0 mal tief zu verteidigen, was für Potenziale birgt das? Weil ja, das 4-0 ist ja auch einfach, es birgt ja auch die Gefahr bei Ballverlust, es ist nichts mehr hinter dir. Ja? Das heißt, wenn du jetzt mal dich auf ein Drittel Feld zurücksetzt, aber hat das auch Gefahren? Hat das 4-0 jetzt mal, weil du sagst, du kommst ja aus dem, ich finde diese Königsdisziplin 4-0, finde ich total spannend, mal so zu reflektieren, weil das im Frauenfußball tatsächlich deutlich häufiger praktiziert wird als im Herrenfußball. Und deswegen frage ich mich jetzt gerade, vielleicht kannst du hier uns mit uns reflektieren, ist das vielleicht sogar gefährlich, gegen ein 4-0 sehr tief zu verteidigen? Welche Vorteile hat oder welche, nennen wir es mal, Potenziale und Grenzen hat ein 4-0 aus Sicht der Offensive gegen eine tiefstehende Mannschaft, und welchen Vorteil hat die tiefstehende Mannschaft?
Erzähl also, ja, ich glaube, du sprichst es ja schon an. Also erstmal, um zu gucken, wie verteidigt gegen 4-0, muss ich mir erstmal überlegen, was hat das für Vorteile offensiv. Wenn wir uns da jetzt mal anschauen, wir haben halt 4 Spielerinnen, die agieren eher auf einer Linie. Das heißt also, wenn ich jetzt vom Full Court Press spreche, ist es ja so, wenn ich Frau gegen Frau spiele, in dem Sinne, habe ich halt nur eine Verteidigungslinie. Eine Verteidigungslinie birgt die Gefahr mit viel Raum hinter mir, wenn ich Full Court ins Pressing gehe, dass da natürlich extrem viel Raum hinter entsteht. Das heißt also, ich kann mit relativ kurzen Kontaktzeiten irgendwie immer wieder probieren, hinter diese eine Verteidigungslinie zu spielen. Was natürlich nicht von Vorteil ist, weil ich keine gestaffelte Verteidigung mehr habe in dem Sinne. Also das heißt, ich habe keine Absicherung mehr in dem System. So, das ist so ein bisschen das, würde ich sagen, so das Offensichtlichste, was ein 4-0 möchte, wenn es in der eigenen Hälfte gespielt wird. So, wenn man sich jetzt weiter anguckt, was macht das 4-0, wenn ich es in der gegnerischen Hälfte spiele, offensiv also. Ich habe nicht mehr die Tiefe vom Platz. Das heißt also, lange Diagonalbälle, Parallelbälle, Doppelpässe in die Tiefe, Chipbälle habe ich, glaube ich, gerade schon erwähnt. Ich sage mal, das sind Sachen, die fallen dann weg. Das heißt also, wenn ich offensiv zum Beispiel, ich spiele auch gerne 4-0, muss ich irgendwie schauen, dass ich viel über Blocks komme, 1-gegen-1-Situationen, Hinterlaufen, kurze Diagonalen, horizontale Doppelpässe, ne, situativ mit Pivot damals zu agieren. So, also das erstmal vielleicht so ein kleiner Abriss, wie verändert sich das 4-0 vom Angriff her? Genau. So, und jetzt ist die Frage, ich habe es gerade schon angedeutet, wenn ich das pressen will, das 4-0, welche Gefahren das hat. Jetzt hattest du es gerade schon angesprochen, warum sich nicht einfach zurückfallen lassen? Ja, weil das ist ja im Prinzip, da nehme ich ja die Hauptgefahr eventuell von einem 4-0 raus. Das heißt, die Tiefe nehme ich dem ganzen System. Wie gesagt, macht in dem Sinne absolut Sinn, ist nur nicht immer möglich. Ne? Wir haben ja gerade schon festgestellt, irgendwie rein aus ergebnistechnischen Gründen könnte schwierig werden. So, wir nehmen jetzt mal vielleicht kurz das Beispiel, dann gebe ich mal vielleicht 1-2 Fragen raus. Wir verteidigen tief das Ganze. Das 4-0. Und wie du schon gesagt hast, wenn man im 4-0 nicht aufpasst, hat man häufig keine Absicherung mehr. So, und das ist genau der Punkt, wo ich dann natürlich irgendwie gut in Konter reingehen kann, ne, wenn ich das gut verteidige. Ne, das heißt also, ich zum Beispiel bin Fan davon, in der gegnerischen Hälfte sehr, sehr individuell zu verteidigen, also Frau gegen Frau in der eigenen Hälfte, dann eher auf eine Zonenverteidigung zurückzugreifen. Und da habe ich Wenn ich das in der Zone verteidige, hinten, wie gesagt, habe ich den Kontermoment. Nach Ergebnis muss ich es manchmal pressen. Dann gibt es natürlich situative Aspekte, wo ich das Ganze dann aus einer tiefen Verteidigung irgendwie rauspressen kann, weil es einfach Sinn ergibt. Genau, aber das ja, sind im Prinzip die Fragen, die ich mir in so einem Prozess stellen muss. Ne? Also,
ich hätte mal eine kleine Frage, ja, oder deine Meinung dazu. Ich bin ja, wenn man die Podcasts verfolgt, eher der Verfechter, mhm, zu sagen, ich gehe immer von einem 3, also offensiv, es geht um offensiv, mhm, von einem 3-1 aus und wechsle eigentlich nur ins 4-0, sobald mein Pivot dem gegnerischen Fixo unterlegen ist. Nur dann, mhm, sehe ich persönlich eigentlich einen Vorteil im 4-0-System. Mhm. Ist das im Frauen- Futsal vielleicht so, dass es genau das auch das ein Problem ist, dass dieses Pivot-Spiel für Frauen irgendwie anders ist, dieses Pivot gegen Fixo, ist da vielleicht der Fixo irgendwie verhältnismäßig immer stärker oder stärkerer, dieses Verhältnis, als im Männerfutsal, sodass man sagt, hey, da lohnt sich dieses 4-0 eben häufiger, weil der die Pivot, sag mal, die Pivot-Spielerin,
ja, die Pivot,
seltenerer besser ist als im Männerfutsal. Gibt es da so eine Beobachtung bei dir?
Also da vielleicht zwei Aspekte. Also ich glaube, zum einen ist es so, zumindest jetzt in Deutschland, aber ich merke es auch international, es gibt nicht viele Frauen, die sagen, ich habe Bock, Pivot zu spielen. Also das mal so als erste Sache, die ich reinwerfe. So. Die zweite Sache ist, ich habe ja jetzt zwar vom 4-0 gesprochen, ich bin aber eher der Meinung, es ist gar nicht mehr so systemabhängig, wenn man sich die letzte WM zum Beispiel, also den Technical Report zum Beispiel durchliest. Die Mannschaften spielen im Prinzip eigentlich alle Systeme und es geht eigentlich nur noch darum, wie verteidigt die gegnerische Mannschaft. Na, ich habe ja gerade zum Beispiel gesagt, wenn ich jetzt eine Mannschaft habe, die individuell verteidigt, so, dann macht es natürlich Sinn, vielleicht ein 4-0 aufzuziehen und dann möglichst zu probieren, irgendwie Wechselfehler in der Verteidigung zu provozieren, um dann in die Tiefe zu kommen. Wenn eine Mannschaft allerdings das gut gestaffelt verteidigt, macht es dann Sinn, situativ mal ein Pivot mit dazu zu nehmen. Da würde ich, oder aus meiner Philosophie heraus ist es so, was bietet mir die Verteidigung an und was macht dann Sinn, auf dem Feld zu spielen? Das ist eigentlich eher meine Philosophie. Ich bin gar nicht so systemgebunden in dem Sinne.
Ja. Ich will noch mal eine Perspektive einwerfen, um auch noch mal hier so ein paar Kreise zu schließen, weil das Pivot-Spiel bei Frauen sieht man also seltener, wenn ich das jetzt so verstehe, das mal zu festhalten. Und deswegen, Daniel würde jetzt sagen, okay, deswegen ist das vielleicht ein Grund, also weil man weniger dieses typische Pivot-Spiel hat, dass man ins 4-0 wechselt. Kann das jetzt, komme ich mal auf den Punkt, kann das nicht auch wegen den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen kommen, die halt viel zu lasch pfeifen oder zu früh pfeifen? Weil ein Pivot-Spiel und Fixo, das, ich habe zu meinen Jungs früher gesagt, da blutet man. Als Fixo und als Pivot blutet man. Da gibt es Hände im Gesicht, da gibt es auch mal einen Ellenbogen, da gibt es einen gebrochenen Zeh, weil der einen drauftritt. Also das passiert. Das habe ich meinen Auswahlmannschaften in Sennestadt und so weiter immer wieder gesagt. Als Fixo und Pivot beidseitig wirst du mit Schmerzen aus dem Spiel wieder rausgehen oder im Spiel Schmerzen haben. Und da brauchst du wirklich mental starke und körperlich starke. Das ist wirklich das. Und jetzt aber die Frage: Unterbinden die Schiedsrichterinnen nicht dieses Spiel, dass Frauen sich dieses Pivot-Spiel auch wirklich aneignen können, weil sie vielleicht denken, ja, die Frauen, die sind ja sensibler. Wobei es gibt ja Studien, dass Frauen deutlich schmerzunempfindlicher sind als wir Männer. So.
Also, das stimmt.
Nein, könnte das ein Punkt sein? Also das ist jetzt natürlich aus der Luft geholt, aber ist irgendwie erinnert das, was wir bis heute besprochen haben?
Ja. Also müsste ich mal drüber nachdenken. Also könnte ich nicht direkt bejahen, aber auch nicht direkt verneinen. Also ist auf jeden Fall, wäre das mal eine interessante Sache, die man mal beobachten könnte.
Ne? Also, das ist eine Ursache. Aber gehen wir weiter. Nächste Stufe hoch, weil eben die Schiedsrichter, das ist nur die Ursache, das individuelle Spiel, dieses körperlich individuelle Spiel nicht zulassen, neigt man vielleicht auch zum 4-0, das sagt man ja grundsätzlich, also so habe ich es mal gelernt, wenn man individuell nicht so gut ist, dann spielt man eher dieses 4-0, weil das viel gruppentaktischer, anspruchsvoll ist, auch viel mehr Pässe produzieren muss und so weiter. Und jetzt komme ich auf den Punkt, wenn das 4-0 vielleicht vom Gegner gespielt wird und jetzt spielst du gegen den Gegner, der spielt, weil er sich vielleicht individuell nicht so stark fühlt, das ist schon wieder ein psychologischer Moment.
Absolut.
Wäre es dann nicht sogar besser, tief zu verteidigen, eben weil aus dem 4-0, wenn du tief stehst, häufig ein 2 gegen 2 entsteht und du sozusagen ein 1 gegen 1 provozierst gegen den Ala, der da rauskommt, oder die Ala-Spielerin. Und dann mit einem Ballgewinn, das ist genauso die Schwäche beim 2 versus 2 in der Tiefe, hinter dir sehr wenig Potenzial in Sachen Verteidigungslinien hast. Also Schiedsrichter führen dazu, dass wir weniger individuelles Spiel bei Frauen haben oder zumindest diese körperlich individuellen Zweikampfgeschichten. Und gegen ein 4-0, was ja irgendwie schon ein Deut darauf ist, dann tief stehen, fördert vielleicht dieses Zweikampfgeschehen. Und wenn du stärker dich, wenn du da wirklich, wirklich dich stärker empfindest, dann setz auf tiefe Verteidigung gegen Fehler.
Okay. Nein, also vielleicht, um mal eine Sache da rauszunehmen bei den SchiedsrichterInnen. Es ist so, international ist es eine ganz, ganz andere Nummer. Also das muss man hier wirklich sagen. Also auch bei Frauen, da wird ganz, ganz wenig abgepfiffen. Also wie gesagt, da sind die Hände drin, da geht es richtig zur Sache, also auch bei Frauen. Deswegen, also den Aspekt international können wir den ausklammern, würde ich sagen.
Mit meinem Tipp gewinnst du die deutsche Meisterschaft, aber nicht die Weltmeisterschaft.
Vielleicht, genau, ja. Nein, also da muss man schon, schon da ist es viel körperlicher, das Spiel. Ne? Also definitiv.
Ja, aber würdest du die Dimension nochmal, dass wenn du tief stehst, sag mal auf ein Drittel verteidigst gegen 4-0, dass da viel häufiger ein 2-2 entsteht?
Ja, also wenn man nicht aufpasst. Also ich habe gerade als ich angefangen habe, dann hier bei den Mädels 4-0 reinzubringen, muss man aufpassen, dass man nicht ungewollt, das sage ich dazu, ungewollt ins 2-2 rutscht. Das passiert einfach relativ schnell, wenn die Alas nicht mehr im richtigen Moment einrücken, weil dann vielleicht doppelt aufgelöst wird aus der Mitte oder genau nacheinander aufgelöst wird und dann alle breit bleiben. Da muss man im 4-0 auf jeden Fall aufpassen. Und wenn man in 2-2 gehen möchte, weil das macht absolut Sinn gegen eine tiefstehende Verteidigung, das hat man zum Beispiel bei der letzten WM gesehen, das hat Portugal unglaublich gut für sich genutzt. Wenn du keinen Fixo in der Mitte hast, hast du ergo auch keinen Verteidiger, höchstwahrscheinlich in der Mitte, der nochmal da zusätzlich absichert. Das heißt also, ich kann in die Mitte ziehen und von der Mitte habe ich gute Schussbahn. Das heißt also auch da, deswegen habe ich gerade ungewollt gesagt in 2-2, aber definitiv, da muss man aufpassen. Und ich würde sagen, wenn der Moment kommt, wo eine Mannschaft, die 4-0 spielt, ungewollt in 2-2 rutscht, das ist genau ein Pressing-Moment, wo es dann Vollgas gibt mit Druck auf den Ball. Ne?
Ich frage das, und weil kommen wir wieder auf den Herrenfußball jetzt mal rübergehen, weil ich selbst eine Erfahrung gemacht habe. Und zwar gegen eine Mannschaft in Deutschland, die aus meiner Sicht das 4-0 sehr gut umsetzt. Und zwar Jahn Regensburg. Auch schon zu der Zeit, wo sie deutscher Meister wurden. Und ich habe mal mit dem MCH in Regensburg gegen den deutschen Meister, amtierenden deutschen Meister Regensburg gespielt. Und wir haben sie analysiert. Und da war auch die Frage, wie verteidigen wir dieses 4-0? Und dann haben wir in der ersten Halbzeit tatsächlich, wir wollten eigentlich auch wirklich das erste Tor schießen. Also was haben wir gemacht? Wir sind draufgegangen. Wir haben gepresst. Das haben wir gut gemacht damals, aber die sind immer über Diagonalbälle, weil das ist wirklich auch schwer zu verteidigen. Und wenn du weißt, in Sennestadt hatte ich dann immer einen zweiten Block, der nicht trainiert. Das war schwierig. Und dann habe ich mich, wir gingen 1-0. Nicht, weil es ist durch ein 4-0, da ist jetzt nicht viel passiert, aber wir gingen 1-0 mit Rückstand in die Halbzeit. Ja. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns zurückgezogen gegen das 4-0. Und warum? Ich habe gerne gegen Opferspieler gespielt. Das heißt, ich wollte isolieren, 1 gegen 1, weil meine Jungs, die waren geil auf 1 gegen 1. Die wollten diese Zweikämpfer haben. Und dann habe ich wirklich, ohne es böse zu meinen, aber Lukas Krul ist kein begnadeter individueller Kicker. Der kann nicht 1 gegen 1 gehen. Der schießt dir auch genauso wie damals Timo Heinze. Der hat kein 1 gegen 1 gemacht. Der hat den Ball dann lieber ins Ausgeschossen. Und solche Spieler konnte man dann immer gut isolieren, weil die sind dann, wie du schon sagst, aus Versehen auf den Ader gekommen, weil die schlecht rotiert haben. Und dann hast du auf einmal an der Mittellinie oder, sag mal, auf ein Drittel Feldhöhe, dann 1 gegen 1 und spielst einen Konter. Und was haben wir? Am Ende haben wir das Spiel 4-1 gewonnen, weil wir uns viel sicherer fühlten mit diesem 1 gegen 1 gegen Regensburg und haben das Ding gedreht. Und da sage ich, da hat es bei mir Klick gemacht, warum das 4-0 immer hochpressen. Dafür brauchst du wirklich eine super gute Verteidigung, die versteht, starke und schwache, also mannorientiert und raumorientiert zu verteidigen, damit die Verteidigungslinien stehen. Und das ist wirklich für mich, also heute sicherlich für Bundesligamannschaften oder auch auf deinem Niveau in der Studentennationalmannschaft dann, da findest du sowas. Mhm. Aber auf deutschem Niveau, auch aktuell, sehe ich das selten, dass ein 4-0 gut verteidigt wird.
Ja.
Und ich habe jetzt so lange.
Nee, alles gut. Also genau richtig. Ich meine, du sagst es ja schon. Es ist einfach, es ist ja sowieso die Frage, wenn man verteidigt, wenn ich das ganze Feld verteidige, wird es halt einfach schwieriger. So, ich habe den Ball zwar weit weg von meinem Tor, trotzdem muss ich viel mehr Raum dazwischen verteidigen. Lasse ich mich tief fallen, habe ich das Tor zwar näher dran, muss aber viel weniger Raum verteidigen im Prinzip. Du hast es gerade gesagt, wenn man 4-0 presst, braucht man Spieler, die das Spiel und vor allen Dingen die Gegner extrem gut lesen können. Du darfst nie in die Situation kommen, ich glaube, das habt ihr ja auch schon immer, Defensivblock ist ja bei euch auch hier häufiger mal Thema, du brauchst den passenden Abstand zu deinem Gegenspieler, der in die Tiefe läuft, gegebenenfalls einen Defensivblock setzen, musst Gegenspielerin und Ball im Blick haben, damit du genau diese tiefen Bälle, sei es ein Diagonalball, aber auch ein Paralleler oder auch ein Doppelpass, dass du den wirklich gut verteidigen kannst. Und das ist wirklich höchste Konzentration, wenn du das dann über das ganze Spiel spielen willst. Und vor allen Dingen auch eine Cleverness. Du hast es auch gerade angesprochen, starke Seite, schwache Seite. Du musst mehrere Verteidigungslinien bilden, darfst aber gerade beim 4-0 nochmal extremer deine direkte Gegenspielerin nicht aus den Augen verlieren und trotzdem mit Raum verteidigen. Auch wenn du sagst, wir wollen individuell verteidigen. Du kommst nicht drumrum beim 4-0. Ne? Und das ist genau die Problematik dabei.
Ja. Ein Punkt, sorry Daniel, darf ich noch was sagen oder willst du einsteigen?
Nee, mach nur. Ich wollte nur darauf hinweisen, die Zeit. Wir sind schon bei 1:30.
Dann mache ich jetzt mal beim letzten Beitrag, meinen letzten Beitrag für heute, inhaltlich. Eine wichtige Perspektive, die mir auch dann, also ich habe durch dieses Spiel gegen Regensburg damals das 4-0 viel besser verteidigen gelernt. Also wirklich, da brauchst du Erfahrung. Ja. Ist die Frage, was für einen Torwart hat der Gegner? Denn der Gegner denkt, manch einer spricht ja auch Informationen von 1-4-0, dann, ne? Also auch das nochmal aus der Offensivdenke. Aber wenn du da so einen Torwart wie Gemaresch, glaube ich, bei Regensburg hast, der im 1 gegen 1 brutal gut ist, der wirklich taktisch sehr schnell voraus ist, da habe ich mir gedacht, was ist passiert in der ersten Halbzeit? Wir haben einen Ballgewinn auf 10 Meter und dann stehst du da 1 gegen 1 vor dem und du kommst nicht vorbei.
Ja. Ne?
Deswegen kriegst du auch nur eine gelbe Karte, wenn du auf dem Tor allein
flirst.
Und auch da habe ich dann den Gedanken gesetzt, wie verteidige ich, damit ich nicht im 1 gegen 1 auf den Torwart gehe, sondern vielleicht mit zwei Spielern. Also da auch mehr Raum lassen für den Konter um am Ende einfach ein 2 gegen 1 zu haben, um den Ball quer zu legen und das Ding reinzuschieben. Mhm. Also da, wenn der Gegner einen sehr gut taktisch ausgebildeten und auch technisch ausgebildeten Torwart hat oder Torhüterin, Torwärtin, wie auch immer, dann würde ich tatsächlich auch überlegen, will ich es weit vorne pressen, weil bei Ballgewinnen, den ich ja will, und eine schnelle Torchance, ist es vielleicht nicht so wahrscheinlich, dass das Ding drin ist, als wenn ich auf Halbfeld gehe oder auf ein Drittel, weil ich dann bei einer Kontersituation überfallartig, über Tempo-Gegenstoß, vielleicht ein 2 gegen 1 provoziere.
Ja.
Weil das Schalten der Spieler kann dann gelingen, oder Spielerin, weil wenn du vorne auf 10 Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball gewinnst, dann hast du so wenig Zeit, dass auch noch die zweite Spielerin mitrückt. Absolut. Und vielleicht ist sie gerade in die Tiefe gezogen, weil vorne, das meine ich. Also findest du den Torwart, also, gut, ich habe es jetzt natürlich schon versucht zu erläutern, aber würdest du das bestätigen, dass das mit zu berücksichtigen ist?
Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt offensiv auf meinen 4-0 gucke, muss ich die Torhüterin auf jeden Fall mit reinnehmen. Und zwar nicht nur aus dem Aspekt, dass ich sage, wir lösen uns aus dem Pressing, aus dem 1-4-0, sondern das ist meine Konterabsicherung. Weil, wie wir ja schon festgestellt haben, ist es so, dass man im 4-0 auch mal ungewollt in 2-2 rutscht und genau sowas passieren kann. Da brauche ich dann keinen Torwart wie den Kollegen aus Hohenstein, der dann eher auf der Linie steht, sondern ich brauche jemanden, der 7-8 Meter vorm Tor steht, sich darin wohlfühlt, das Spiel lesen kann und genau auf solche Ballverluste dann auch reagieren kann. Wenn ich jetzt sage, ich spiele offensiv ein 4-0. Und genauso gut kann man das natürlich auch defensiv analysieren. Was habe ich da für eine Torhüterin stehen? Ist die eher auf der Linie, wenn der Gegner zum Beispiel 4-0 spielt? Wie kann ich meine Verteidigung darauf ausrichten? Brauche ich 2 Leute im Konter? Brauche ich vielleicht 3? Reicht mir eine? Das sind absolut sinnvolle Fragen irgendwie, die man sich dann stellen kann. Ne? Wenn man den Gegner vorher analysiert, macht das absolut Sinn. Ne? Auch wir haben ja gerade davon gesprochen, wie viele, oder ich sag mal, ich gucke dann auch immer, wie viel Absicherung brauche ich? Reicht mir, einen Ball im 1 gegen 1 zu gewinnen? Oder habe ich jemanden so Starkes auf der Seite, dass ich mit Absicherung spielen muss? Also das heißt, dass ich meinen Fixo als Absicherung nehme, oder reicht es mir, dass meine Torhüterin die Absicherung ist, wenn ich tief verteidige? So, dann habe ich mehr Leute, um in den Konter zu gehen, nach vorne. Das sind genau die Fragen, die man sich da stellen muss, ne? Wenn man dann tief verteidigt und auf Konter spielt, gegen 4-0 zum Beispiel. Ja.
Am Ende sind wir doch bei der Weimarschen Relativitätstheorie gelandet. Immer gucken, was der Gegner kann, was wir können.
Die Weimarsche Theorie ist ja im Spiel ausprobieren, was gegen den Gegner funktioniert, anstatt sich vorher zu überlegen, was funktionieren könnte.
Ich gebe da mal ganz kurz eine kleine Anekdote vielleicht noch rein aus meiner Zeit in Spanien. Da habe ich mit dem Lopez, dem ehemaligen spanischen Nationaltrainer, zusammengearbeitet. Und der hat wohl immer gesagt, die ersten 5 Minuten probiert alles einmal aus, verteidigt hoch, verteidigt tief, greift kurz im 4-0 an, greift im 3-1 an, macht Parallelen, 1 gegen 1 diagonal, guckt euch an, was geht. Was geht nicht? Ich gucke auch mit drauf. Und nach 5 Minuten, und da kann man sich mal gucken, das sieht man häufig in Profispielen beim Futsal, nach 5 Minuten geht die Reise los und da wird das Spiel wie scharf gestellt. Dann haben die sich alle einmal abgecheckt, irgendwie auch geguckt, welche Stärken und Schwächen hat mein direkter Gegenspieler, und dann geht's ab. Ne? Und ich würde diese Theorie unterstützen.
Ah, das ist super. Endlich Support. Ja. Das ist gut.
So machen wir es jetzt immer. Auftrieb. So habe ich meine Opferspieler immer rausgesucht. In die ersten 5 Minuten gucken, wen kannst du, wenn du mit Press drauf gehst, was kann der? Und dann weißt du halt, okay, vielleicht nimmst du den Timeout oder sowas und dann kündigst du an, wie es jetzt geht, wenn du halt nicht die erfahrenen Spieler hast, wo du einfach nur scharf stellen musst auf einmal durch eine Ansage von außen. Richtig geil. Also von daher, Daniel, Richtig, du bist ein richtiger Weltklasse-Theoretiker.
Ja. Ja, lassen wir es so stehen. Jetzt Podcast beenden, denn gerade ist die Stimmung für mich gut. Nee, aber unabhängig davon fand ich den, hatten wir heute einen sehr ausgeglichenen Podcast mit viel allgemeiner Diskussion, sehr viel Frauenfutsal, was wir lange nicht hatten, plus super Deep Dive in futsaltaktische Elemente. Ganz stark, Fabian, dass du da mitgeholfen hast, den Content zu produzieren heute, und hat echt Spaß gemacht. Hier mal wieder nicht nur Sebastians Stimme hier zu konsumieren, sondern auch wieder mal andere Gesichtspunkte mit einfließen zu lassen. Bestätigung, manchmal eben auch alternative Meinungen. Und diese Meinungspluralität ist natürlich immer erfrischend. Damit von mir aus auf jeden Fall schon mal vielen Dank, Fabian. Und ich übergebe mal an Sebastian.
Auch von mir aus, Fabian, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich habe heute wieder über den Frauenfußball Futsal nochmal ganz anders nachgedacht. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir hier nochmal einen Hauptpunkt haben und auch den größten Teil dieser Sendung einfach auch da eine Widmung hatten. Deswegen vielen lieben Dank. Andererseits möchte ich nach vorne schauen, Daniel. Wir reden jetzt immer so häufig über Clemens, Burmeister. Ich möchte ihn auffordern, komm. Sei du unser nächster Feature. Clemens, sei dabei. Meld dich. Wann hast du Zeit? Wir nehmen auf. Ich möchte das nächste Mal Clemens Burmeister hier sehen, weil dann muss ich mir nicht immer bei den News den Daniel anhören. Nein, Spaß. der bringt das. Alles cool. Nein, Clemens, liebe Grüße. Meld dich mal. Vielleicht kriegen wir das hin. Du hörst ja sicherlich zu. Ja, aber von mir aus, wie gesagt, Daniel und Fabian, hat Spaß gemacht. War spannend. Und ja. Ich wünsche allen da draußen eine gute Zeit und übergebe jetzt das Schlusswort dem Fahrzeug.
Ja, ebenso. Vielen Dank euch beiden und genau, ich hoffe, ich konnte in den Frauenfußball noch mal ein bisschen was reingeben und ja, wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung, die wir bekommen können. Ja. Also vielen Dank und ja, dann tschüss euch beiden.